Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Seit dem Bekanntwerden des offenbar organisierten sexuellen Missbrauchs von Münster ist das Thema einmal mehr im Fokus. Sexuelle Gewalttaten finden in allen Bereichen der Gesellschaft statt, natürlich auch im Sport. Darüber berichten wir im Deutschlandfunk hier seit Jahren, auch heute wieder. Zurzeit stehen nämlich drei mutmaßliche Täter aus dem Umfeld des Sports in Deutschland vor Gericht. Weitere Ermittlungen laufen. Andrea Schültke verfolgte diese Fälle und ich habe sie heute Nachmittag gefragt, worum genau es denn ging.
Es gibt zwei Fälle, die laufen vor dem Landgericht Berlin. Einmal angeklagt ein Judo-Trainer, der Vorwurf gegen ihn sexuelle und schwere sexuelle Gewalt. Schwere sexuelle Gewalt, vielleicht zur Erläuterung, das sind Taten, die mit, so heißt es, dem Eindringen in den Körper verbunden sind. Betroffen in dem Fall sind 7 Jungen, die zur Tatzeit teilweise unter 14 Jahre alt waren, also Kinder. Und die Vorwürfe betreffen einen Tatzeitraum von 13 Jahren. Und da soll es auch zusätzlich zu Gewaltanwendungen wie brutalen Schlägen gekommen sein. Und vor dem Landgericht Berlin läuft auch ein Verfahren gegen den Jugendwart eines Angelvereins. Auch hier 7 betroffene Jungen, der jüngste zum Tatzeitpunkt 6 oder 7 Jahre alt. Auch hier Gewaltanwendungen. Der Mann hat ein Teilgeständnis abgelegt. Und in Dresden muss sich ein Aikido-Trainer, also ein Kampfsporttrainer, vor dem Landgericht dort verantworten. Hier geht es auch um sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch. Und betroffen sind 11 Jungen, darunter auch Kinder mit geistigen Behinderungen, Grundschüler. Und hier hat der Angeklagte die Taten teilweise gestanden. Und dann haben sich mehr als 30 Betroffene gemeldet aus dem Umfeld eines Segelvereins. Sie werfen dem Jugendleiter des Vereins sexuellen Missbrauch vor. Über 3 Jahrzehnte soll sich der Mann an Kindern und Jugendlichen vergriffen haben. Er hat in der Untersuchungshaft Suizid begangen, aber die Ermittlungen laufen trotzdem noch weiter.
Wir reden hier also von etwa 60 mutmaßlich betroffenen Kindern und Jugendlichen. Wie sind denn diese Fälle überhaupt ans Licht gekommen?
In den meisten Fällen, soweit ich weiß, haben die Betroffenen oder die Eltern Anzeige erstattet und dadurch dann die Ermittlungen ins Rollen gebracht.
So unterschiedlich die Fälle ja auch sind, gibt es Gemeinsamkeiten?
Ganz klar, die Täter oder besser gesagt die Angeklagten haben alle das Umfeld Sport benutzt oder vielleicht sogar missbraucht, um sich auf eine unverfängliche Art und Weise Kindern zu nähern. Der Sport hat ja ein positives Image. Eltern geben ihre Kinder guten Gewissens in den Sport. Und das gehört hier zur Täterstrategie, würde ich sagen, dass man dann dort den Sport eben benutzt, um in Kontakt zu Kindern zu kommen. Und teilweise wurde dann so eine Abenteuerkomponente mit eingebaut, Fahrten ins Trainingslager, teilweise ja Erlebnisse mit Bäume fällen oder Ausfahrten mit dem Segelschiff und so weiter und so fort. Da kam es dann auch zu Übernachtungen und solche Situationen haben die Angeklagten dann auch ausgenutzt, sich in die Schlafräume der Kinder, während sie schliefen, eingeschlichen oder auch teilweise mit den Kindern gemeinsam in einem Zimmer übernachtet. Und im Aikido, da hat der Trainer AGs an Grundschulen zum Beispiel geleitet und ist dann da mit den Kindern in Kontakt gekommen. Den 7-Jährigen oder Kleinen hat er beim Zubinden des Gürtels geholfen und sie dann an den Geschlechtsteilen berührt. Und in einer Schule hat er offensichtlich einen Raum neben der Turnhalle gehabt und hat sich dort ein Hochbett eingebaut. Und dort ist es dann zu massiven sexuellen Missbrauch gekommen und die Schule wusste davon gar nichts.
Sie waren in Dresden, als die Anklageschrift gegen den Aikido-Trainer verlesen wurde. Der Mann hat gestanden. Wie haben Sie das vor Ort erlebt?
Das war schon sehr erschütternd. Also normalerweise in den Fällen, in denen ich bisher bei Gericht war, da kamen die Angeklagten dann mit einem Aktenordner vor dem Gesicht herein, wie man das auch im Fernsehen häufiger sieht. Oder dass sie dann die Kapuze ihres Pullis ins Gesicht oder wenigstens den Kopf gesenkt haben. Und das war jetzt in diesem Fall ganz anders. Und die Nebenklagevertreterin Gesa Israel, die hat das als erstaunlich selbstbewusst beschrieben.
Das fand ich schon sehr erstaunlich, bei mir der Eindruck, da sonnt sich jemand im Blitzlichtgewitter. Das habe ich bei solchen Sachen wirklich so noch nie erlebt.
Ja, da war schon fast ein Lächeln auf seinem Gesicht und er hat sich hingestellt und absolut interessiert auch in den Raum mit den Zuschauenden geguckt. Und dann eine Frau, ich vermute mal, das war die Mutter eines Betroffenen, die musste dann weinen in dieser Situation. Also für die Betroffenen muss das wirklich ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und Und dieses Teilgeständnis, was er abgelegt hat, das passte irgendwie zu seinem Auftritt.
Wie er das präsentiert hat, sage ich mal, unglaublich funktional und sachlich, ja, ein ganz unemotionaler Erlebnisbericht.
So die Rechtsanwältin Gesa Israel. Und es gab keine Entschuldigung, keine Reue. Er hat natürlich durch sein Teilgeständnis einigen der Betroffenen die Aussage vor Gericht erspart. Und natürlich wird sich das auch irgendwie strafmildernd auswirken.
Auch der Jugendwart des Angelvereins hat ja ebenfalls ein Geständnis abgelegt. Gab es da andere Beobachtungen?
Da sind es mehr als 350 Fälle, die diesem Mann zur Last gelegt werden. Teilweise hat er unter 14-jährige Kinder dazu animiert, gegenseitig an sich sexuelle Handlungen vorzunehmen. Das alles hat in einem Wohnwagen stattgefunden, der auf dem Gelände eines Angelvereins stand. Dort kam es dann auch zu Übernachtungen. Sein Geständnis war eigentlich genau das Gegenteil zu dem des Aikido-Trainers. Das war wirr durcheinander. Der Mann ist immer wieder in Tränen ausgebrochen. Aber offenbar muss er ja auch ein großer Manipulator gewesen sein, der die Taten an den Kindern auch teilweise mit Gewaltanwendung verübt hat.
In den Fällen wird es auf jeden Fall ein Urteil geben, in dem Fall mit dem Jugendleiter Segeln allerdings nicht, weil ja der mutmaßliche Täter in der Untersuchungshaft Suizid begangen hat. Normalerweise sind damit die Ermittlungen ja beendet. Warum in diesem Fall nicht?
Vermutlich, weil der Oberstaatsanwalt von mehr als 30 Betroffenen ausgeht. Und der Mann hat gesagt, er möchte allen die Gelegenheit geben, ihre Geschichte zu erzählen und vielleicht so auch herauszufinden, hat in dem Umfeld über 30 Jahre jahrelang nicht doch jemand was mitbekommen. Dafür hat er zurzeit noch keine Anhaltspunkte, sagte der Oberstaatsanwalt, aber er will auf jeden Fall nicht die Ermittlungen sofort einstellen.